Reizwörter Januar 2022. Reizwörter: Fischmarkt, Lochmuster, Zimtstange, Debakel, Rosenkranz, Fischzucht, Utensilien, Holunderbusch, verscherbelt, Kausalität, Spinnweben, freudetrunken, Marschroute. Matthias Österheld, Der Dichter und seine Engel, gelesen von Ilona Picher-Höbert. In aller Herrgottsfrühe war er von Penzing aus aufgebrochen, mit seinem schönsten Anzug in Hut und Mantel. Nebel hing noch über der Stadt im Tal, eiligen Schrittes ging er an der schönen Aussicht vorbei, die steile Treppe hinab in die kleine alte Stadt an der Burg in der Innschleife. Am Platz vor dem Rathaus hielt er endlich inne und setzte sich noch ein wenig außer Atem auf die steinerne Bank am Brunnen. Hier war in früheren Zeiten der Getreide- und Fischmarkt, erinnerte er sich. Doch Marienplatz wurde er genannt, das klang einfach schöner, aber auch schlicht Stadtplatz hieß er dann eine Zeit lang. Heute, im Jahr 1943, hieß er Adolf-Hitler-Platz. Durchfuhr es ihn mit einem Gefühl der Bitterkeit. Überall hatten die braunen Machthaber die schönsten Plätze eines Ortes nach dem Führer benannt. So hatte es den Dichter der guten Laune, wie ihn ein Kritiker einst genannt hatte, 1933 von München aus in die tiefste oberbayerische Provinz verschlagen, und hier hoffte er, vor den Anfeindungen der Hitlerei einigermaßen sicher zu sein, solange er es strikt vermied, sich politisch oder auch nur kritisch zu äußern. Sein Ruf hatte durch seine Zeit als Redakteur der Satirezeitschrift Simplicissimus in diesen nationalistischen Kreisen stark gelitten, und er wusste, wie kritisch er unter Beobachtung stand. Die meisten seiner Schriftstellerfreunde waren bereits im Exil oder sie hatten bereits Schreibverbot. Dieses Damoklesschwert spürte er beständig über sich. Und seit 4 Jahren wütete nun schon dieser schreckliche Krieg, und seit Stalingrad im vergangenen Jahr, das spürte er genau, ging es allen Durchhalteparolen zum Trotz immer weiter bergab. Er nahm das liebevoll gestrickte kleine Tuch mit dem Lochmuster seiner Frau Helene in die Hand. Was hatte seine geliebte Helene nicht alles mit ihm ertragen? Seine tiefe Melancholie und Antriebslosigkeit, die ihn an manchen Tagen kaum noch aus dem Bett brachte. Sogar füttern musste man ihn dann. Seinem Freund Alfred Kubin hat er gerade kürzlich in einem seiner zahlreichen Briefe geschrieben: Meine Frau, deren Engelsflügel merkwürdigerweise noch nicht sichtbar geworden sind, fordert mich immer wieder sehr mit ihrer kaum fassbaren Güte und Großmut heraus. Oh, er dürfte nicht vergessen, ihr die versprochenen Zimtstangen mitzubringen, das hatte ihm Helene noch als ganz wichtig aufgetragen. Natürlich wäre das kein Debakel geworden, trotzdem gut, dass es ihm gerade noch eingefallen war, das rettete den häuslichen Frieden. Ein wenig mühevoll erhob er sich und ging einige Schritte weiter in die Frauenkirche. Vielleicht hilft ja doch noch das Beten in diesen finsteren Zeiten, dachte er, und nahm seinen Rosenkranz in die Hand und ließ ihn zu einem unhörbaren Maria voll der Gnaden durch die Finger gleiten. Vor der Kirche hatte eine junge Marktfrau allerlei Krimskrams ausgebreitet und bot sie zum Kauf an. »Guten Morgen, Frau Schmidhuber«, grüßte er sie freundlich. Die junge Frau kannte den Mann, wie jeder in der Stadt, den berühmten Dichter und ehemaligen Chefredakteur des berüchtigten Simplicissimus Peter Scheer kannte. Doch sie kannte ihn vor allem als würdevolle, stets elegant gekleidete Erscheinung von seinen täglichen Stadtgängen, und so grüßte sie freundlich zurück, blickte sich dabei aber vorsichtig um, ob sie nicht mit einem »Heil Hitler« antworten müsste. »Wissen Sie es schon?« fragte sie. »Heute gibt es frische Forellen in den Markthallen. Sie essen doch so gern Forellen.« »Ja, nur zu gern, da haben Sie recht. Aber heute will meine Frau Kuchen backen. Da darf ich ihr keinen Fisch nach Hause bringen. Doch trotzdem vielen Dank für den Tipp.« Beim Stichwort Fischzucht, von der diese Forellen stammen sollten, war es ihm wieder eingefallen. Er war ja heute früh mit Frau Leonhard verabredet, deshalb musste er jetzt unbedingt schnell auf die andere Seite der Stadt, direkt am Innufer, gegenüber den steilen, fahlgrauen Leiten, wo Frau Leonhard direkt neben einem kleinen Fischteich lebte. Sie würde sicher schon warten. »Verzeihung, Frau Schmidhuber, aber ich habe es ein wenig eilig. Auf Wiedersehen und viel Glück mit Ihren Utensilien.« Der Verlegerin und Betreiberin der Bücherstube Gertrude Leonhard wollte er heute noch einige Exemplare seines jüngsten Gedichtbuches »Der Freudensprung« vorbeibringen, das sich zu seinem Kummer leider bislang so gut wie gar nicht verkaufte. Bei Frau Leonhard wusste er, dass sie all seine Bücher wohlwollend las und immer wieder weiterempfahl, und in ihrer kleinen Buchhandlung in der Schustergasse gab es ein ganzes Regal nur mit seinen Büchern, sogar mit den Übersetzungen und seiner Biografie über Wilhelm Busch. Auch sein sozialkritisches Frühwerk von 1908, Kettenklirren, über seinen Aufenthalt im Gefängnis in Vechta wegen Majestätsbeleidigung gab es dort. 26 Titel, insgesamt im Laufe seiner 55 Jahre, nur zwei gemeinsam mit einem Mitautor, seine Übersetzungen gar nicht mitgerechnet. Es waren überwiegend kleinere Gedichtsammlungen, aber auch Anekdotensammlungen und Erzählungen. Titel wie »Frohe Einkehr« und »Drollige Käuze« deuteten den eher heiteren und harmlosen Unterhaltungsinhalt seiner Werke an. Zweimal schon hatte er in dem Hinterraum der schönen Gaststätte Meierbräu mit dem wunderbaren Blick auf den Inn Lesungen abgehalten, organisiert durch Frau Leonhard, und beide Male war der Raum brechend voll gewesen. Auf Frau Leonhard war einfach Verlass. Sie war ja als eine Gönnerin der Kunst und Literatur stadtbekannt. Und besonders hatten es ihr die Wasserburger Maler angetan, der Wähmann, Wagenstädter, Köll und der Schlittgen. Ihre Bilder sammelte sie mit Begeisterung, aber eben auch alle Bücher vom einzigen Wasserburger Dichter, dem von ihr hochverehrten Herrn Scheer. Und so begab sich unser Autor auf den kurzen Weg quer durch die Stadt vorbei an der wuchtigen Jakobskirche und mitten durch den kleinen Stadtfriedhof Richtung Innufer. Die Stadt war zu dieser herrgottsfrühen Zeit beinahe wie ausgestorben, nur wenige Passanten, allesamt Frauen, eilten vorüber. Auf dem kleinen Friedhof vor der Kapelle stand eine kleine Bank neben einem wilden Holunderbusch, und hier überkam ihn erneut das Bedürfnis nach Ausruhen. Werde ich nun schon alt, oder sind es die Sorgen, die mich so kraftlos machen? Sie schlugen in seinem Kopf wieder einmal Purzelbäume, allen voran die drückenden Geldsorgen, denn an ein geregeltes Einkommen war nicht zu denken in diesen Kriegszeiten, wo die Menschen alles andere im Sinn hatten als harmlos spaßige Gedichte. Vorletzten Monat hatte er sogar eines seiner Ölgemälde, die ihm sein Freund Joachim Ringelnatz vor seinem viel zu frühen Tod noch geschenkt hatte, eindeutig zu billig verscherbelt. Dabei hing er so an diesen Bildern, die für ihn doch ein Beleg der engen Freundschaft zu diesem liebenswerten Kauz von Dichter, Maler und Alleinunterhalter waren. Nun forderte die Kausalität zwischen seiner Armut, seiner Erkrankung und seinen eingeschränkten Publikationsmöglichkeiten all seine Fantasie und Kreativität heraus. Er musste notgedrungen auf seine prominenten Freunde und wohlhabenden Weggefährten zurückgreifen, mit denen er seit Ewigkeiten in lebhaften Briefwechsel stand. So sehr es ihn auch beschämte, diese Menschen nun anbetteln und um Hilfe bitten zu müssen, ihm blieb einfach kein anderer Ausweg, allein schon, weil er auch für seine treue und wunderbare Ehefrau Helene die Verantwortung trug. Doch jetzt sollte er endlich zum Haus der Leonhards weitergehen. Es war ja nicht mehr weit, und er wollte Frau Leonhard nicht unnötig warten lassen. Das kleine schmucke Häuschen stand direkt hinter dem Inndamm, der vor einigen Jahren als Schutz vor dem immer wiederkehrenden Hochwasser errichtet worden war. Nur der Holzschuppen mit all den Büchern ihres Verlegers nebenan wirkte ein wenig windschief, die Fenster voller Spinnweben. In der Tür winkte Frau Leonhard wie freudetrunken. Sie erwartete ihn schon aufgeregt, denn sie hatte eine Überraschung für ihn. Sie mochte diesen armen, aber doch würdevollen Poeten nicht nur für seine zahllosen Gedichte, sondern auch für sein freundliches Wesen. Und ein wenig stolz war sie auch, dass ein Dichter, den man überall in Deutschland schätzte und der in einem Atemzug mit Berühmtheiten wie Christian Morgenstern genannt wurde, ausgerechnet in einem so verschlafenen Städtchen seine neue Heimat gefunden hatte. Sogar ein Gedicht über ihr geliebtes Heimatstädtchen hatte er verfasst. Das Lied von Wasserburg. Sie konnte es auswendig und rief es nun dem Dichter lachend zur Begrüßung entgegen. Liegt eine Stadt im Tale, da zog's mich tausend Male und immer wieder hin, im Bogen fließt er in. Lächelnd erwiderte Peter Scheer mit der zweiten Strophe und zitierte sich dabei selbst. Die silbergrauen Leiten in Ruhe zu umschreiten, ward ich noch niemals satt, wie freundlich liegt die Stadt. Mit dieser Begrüßung trat er schmunzelnd ins Haus. Frau Leonhards Marschroute für diesen Besuch war klar, denn sie kannte seine finanzielle Notlage und so hatte sie hinter seinem Rücken über ihren eigenen Verlag Kontakt zu einigen Redaktionen aufgenommen und es war ihr zu ihrer großen Freude gelungen, tatsächlich für sein unveröffentlichtes Dramenmanuskript Horant und Luise das Interesse des Reichssender München zu gewinnen. Er hatte es ihr vor einiger Zeit überlassen, mit der Bitte, es in ihrem eigenen Verlag herauszugeben. Doch sie hatte es geschafft, dass man Peter Scheer beim Reichssender einen für die Kriegszeiten gut bezahlten Vertrag in Aussicht gestellt hatte. Diese frohe Botschaft wollte sie ihm unbedingt persönlich überbringen. Der Dichter hörte freundlich lächelnd und schweigend zu, als eine immer noch erregte Frau Leonhard ihm den Vertragsentwurf präsentierte. »Ich habe nicht nur einen freundlichen Engel hier, der auf mich Acht gibt«, dachte er im Stillen zufrieden. Leider kam dieser Vertrag dann doch nicht zustande und das Manuskript Horant und Luise blieb unveröffentlicht, ebenso wie mehrere hundert Gedichte und ein Hörspiel. Nach dem Kriegsende hatte er über seinen prominenten Brieffreund Theodor Heuss doch noch eine kleine Künstlerpension erhalten. 10 Jahre später, am 23.09.1953, verstarb Peter Scheer mit 65 Jahren in seiner Wahlheimat. Seine Frau Helene überlebte ihn um 5 Jahre. Ihr kleines Gemeinschaftsgrab existiert noch heute auf dem Altstadtfriedhof. Nach seinem Tod geriet er und mit ihm sein Werk völlig in Vergessenheit. Heute kann man seinen Nachlass mit dem gesamten Werk und den umfangreichen Briefwechseln im Stadtarchiv von Wasserburg einsehen. Auf der Wikipedia-Seite über die Stadt Wasserburg am Inn sucht man einen Hinweis auf den Dichter Peter Scheer vergebens. Reizwortgeschichte Teil 2. In einer kleinen Stadt, auf einem kleinen Fischmarkt, ich einst suchend stand, mit Mamas Stricklochmuster in der ruhigen Hand. Und in der anderen, da hielt ich vorsichtig fest, eine Zimtstange, die sich leicht brechen lässt. Streng hatte mir Mama befohlen, ihr einen fetten Karpfen zu bringen. Über das Debakel, das daraufhin folgt, will ich hier mein Klagelied singen. Voller Inbrunst betete ich den Rosenkranz runter und rauf. O lieber Gott, so hilf mir, sonst nimmt das Unglück seinen Lauf. Den Stand mit der besten Fischzucht hatte ich auserwählt. Schau, dieses Prachtstück von Karpfen, hatte die Fischfrau erzählt. Von den Utensilien fehlten nur noch die Kräuter für den Magen. Dann konnte ich endlich alles nach Hause tragen. Doch der wilde Holunderbusch, der auf meinem Heimweg am Innufer stand, mir sein dunkles Lied in die Ohren raunte, das raubte mir fast den Verstand. Ich müßt ihm, so sang er, ein Opfer erbringen, sonst würde er Mama seinen tödlichen Gifttrank aufzwingen. O weh, wie ich erschrak, und mit einem angstvollen Schrei warf ich den Fisch in die Büsche, und er brach in zwei. Die Zimtstange flog im großen Bogen hinterher, nun war alles verscherbelt und ich konnte nicht mehr. Will sich diese Kausalität dir nicht wirklich erschließen, hast du recht und darfst mich ungestraft erschießen. In die heimische Stube trau ich mich nicht mehr, sitz voller Angst im dunklen Stall, Spinnweben um mich her. Gerade noch freudetrunken von der Mama gegangen, war ich jetzt betrübt, mein Kopf wie Wolken verhangen. Meine Marschroute ist gnadenlos und voller Not. Mein Leben ist zu Ende. Ich bin so gut als wie tot. Die kleine Stadt dort am Innstrom unten im Tal nimmt kaum Notiz von des Knaben Qual.